Genial digital? Antworten von der DSI, der Digital Society Initiative. Darf die Arbeitgeberin mich digital überwachen? Muss ich als Arbeitnehmerin ständig erreichbar sein, wenn mein Vorgesetzter dies von mir verlangt? Was hat ein Uber-Fahrer für Rechte? Heute schauen wir einem DSI-Mitglied über die Schultern, der sich mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf den Arbeitsplatz aus rechtlicher Sicht besonders gut auskennt. Der Arbeitsrechtsprofessor Dr. Roger Rudolph.
Stand heute ist es für mich nicht so, dass Mitarbeitende jederzeit erreichbar sein müssen. Also man kann es nicht einfach verdonnern dazu. Es kommt auch darauf an, was ist das Motiv hinter der Kontrolle, der Überwachung? Das Arbeitsgesetz bzw. die Verordnung verbietet die sogenannte systematische Verhaltensüberwachung.
Die digitale Transformation verändert unsere Arbeitsweise erheblich. Welches sind die rechtlichen Risiken im Arbeitsalltag? Wo liegen die Grenzen und auch die Chancen? Genau darum geht es heute. Ich bin unterwegs zum Büro von Dr. Roger Rudolph an der Universität Zürich in der Rechtswissenschaftlichen Fakultät. Es liegt gleich neben der weltbekannten Calatrava-Bibliothek. Roger, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
Gerne.
Nun interessiert mich als Erstes, wie verwendest du als Professor selbst Computer und Handy im Arbeitsalltag?
Ja, also ich muss sagen, für meine tägliche Tätigkeit sind diese Hilfsmittel eigentlich nicht mehr wegzudenken. Also ich könnte meinen Beruf nicht so ausüben, wie ich ihn heute ausüben kann, wenn ich diese Geräte nicht zur Verfügung hätte. Und muss auch sagen, ich schätze es auch. Natürlich gibt es Belastungen. Manchmal bin ich nicht erfreut, wenn am Wochenende eine E-Mail kommt, das mir nicht gefällt. Aber im Großen und Ganzen nehme ich diese Möglichkeiten schon als eine große Hilfestellung in der täglichen Arbeit wahr.
Nun, wie beurteilst du die Entwicklungen, also eben diese Digitalisierung des Arbeitsplatzes aus einer rechtlichen Sicht? Bist du da eher besorgt oder denkst du, dass unsere Gesetze die neuen Themen auch gut abdecken?
Also wenn ich die Frage vor allem unter meinem Blickwinkel, das heißt des Arbeitsrechts, anschaue, kann man geteilter Meinung sein. Einerseits sind unsere arbeitsrechtlichen Regeln, insbesondere die im Obligationenrecht, relativ offen formuliert. Also man kann mit vielen Bestimmungen, die wir heute schon im Gesetz haben, kann man auch Digitalisierungsfragen angehen. Gleichzeitig kann man auf der anderen Seite einen Standpunkt einnehmen. Digitalisierung auch im Arbeitsrecht ist so wichtig. Wir brauchen griffigere, konkretere Regelungen als eben nur diese eher allgemein gehaltenen Gesetzestexte.
Das wäre dann ein langwieriger Prozess, denn?
Das ist so. Also in der Schweiz haben es insbesondere arbeitsrechtliche Gesetzgebungsverfahren nicht immer ganz einfach. Es versteht sich auch, weil häufig geht es um gegenteilige Interessen, arbeitgeberinnenseitig, arbeitnehmerseitig. Also ein solches Projekt wäre sicher, wie soll ich sagen, mindestens ein mehrjähriges Unterfangen.
Nun, welches ist aus deiner Sicht, also aus rechtlicher Sicht natürlich, die sogenannte Hauptchallenge der nächsten Jahre in Bezug auf die Digitalisierung?
Ja, aus arbeitsrechtlicher Sicht ist es eigentlich schon die ganz fundamentale Grundsatzfrage. Sind Leute, die digital tätig werden, sind die oder wann sind die Mitarbeitende, der Uber-Fahrer oder ist das klassische Beispiel? Und dann aber natürlich auch im Detail, eben du hast es schon angesprochen, Überwachungsfragen beispielsweise, was ist zulässig, was nicht. Und die Möglichkeiten der Überwachung haben natürlich zugenommen mit der Digitalisierung. Wo sind da die Grenzen? Das sind so für mich die zentralen Fragestellungen.
Sehr gut. Und diese schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Wir widmen uns als Erstes dem Themenkomplex Überwachung am Arbeitsplatz. Aufgrund der Verwendung von digitalen Geräten am Arbeitsplatz und auch Homeoffice ist es für Arbeitgeberinnen immer verlockender und auch technisch möglich, ihre Angestellten auch zu überwachen. Roger, ganz simpel und einfach, ich frage als Erstes direkt hinaus, darf mich meine Arbeitgeberin am Arbeitsplatz digital überwachen?
Ja, die Frage ist simpel und einfach. Leider gilt das nicht für die Antwort. Das ist wirklich so ein Klassiker, wo die Juristinnen und Juristen dann sagen, es kommt darauf an. Es ist so, Arbeitgeber haben gewisse Überwachungsrechte, insbesondere ob die Arbeit korrekt ausgeführt wird, beispielsweise auch, dass die Nutzung der IT eben so erfolgt, wie es auch sein sollte. Gleichzeitig gibt es natürlich die Privatsphäre, private Angelegenheiten haben die Arbeitgeberin nicht zu interessieren und in dieser Grauzone bewegt man sich. Also man kann sagen, ja, auch im digitalen Raum gibt es Überwachungsmöglichkeiten der Arbeitgeber, aber sie sind nicht unbeschränkt.
Wo steht das im Gesetz?
Man findet einerseits im Obligationenrecht eine Regelung, Order 28b, der vorschreibt, dass nur Daten bearbeitet werden dürfen über einen Mitarbeiter, die einen Arbeitsplatzbezug aufweisen. Nur schon das ist natürlich wieder interpretationsbedürftig. Und dann findet man Regelungen einerseits in Verordnungen zum Arbeitsgesetz, aber auch im Datenschutzgesetz.
Im Datenschutzgesetz ist oft vom sogenannten Begriff der Datenbearbeitung die Rede. Ich frage mich, was das ist.
Das ist ein sehr weiter Begriff. Also eigentlich vereinfacht gesagt, nicht sehr juristisch formuliert, ist jeder Umgang mit persönlichen Daten des Arbeitnehmers, wenn wir es jetzt arbeitsrechtlich betrachten, ist eigentlich jeder Umgang mit Daten, ist eine Datenbearbeitung im Sinne des Datenschutzrechts. Das heißt, das Erfragen von Daten bei der Bewerbung zum Beispiel, das Einholen von Referenzen, aber eben auch Überwachungsmaßnahmen, wenn ich kontrolliere, welche Internetseiten da mein Mitarbeiter besucht, das sind alles Datenbearbeitungen.
Was darf dann die Arbeitgeberin überhaupt alles überwachen? Also wo ich im Internet surfe, meine Mails, wie viele Pausen ich mache?
Man muss sehr unterscheiden und das Ganze wird noch komplexer dadurch, dass es auch davon abhängt, wie die Nutzung der IT im Unternehmen geregelt ist. Also wenn eine Arbeitgeberin ein IT-Reglement erlässt und dort beispielsweise vorsieht, dass die IT nicht für private Zwecke benutzt werden darf, dann ist das vielleicht in der heutigen Zeit nicht mehr zeitgemäß, aber das kann sie tun und dann darf sie auch kontrollieren, ob das eingehalten wird. Wenn hingegen die IT zur Verfügung steht, grundsätzlich genutzt werden darf, dann reduziert sich das Überwachungsrecht eigentlich nur auf konkrete Anhaltspunkte, wenn Missbrauch besteht. Das ist wirklich schwierig zu sagen. Es kommt auch darauf an, was ist das Motiv hinter der Kontrolle der Überwachung. Das Arbeitsgesetz bzw. die Verordnung verbietet die sogenannte systematische Verhaltensüberwachung. Also ich darf im Grundsatz nicht eine Videokamera einfach in den Büroraum setzen und die Leute ständig überwachen, was sie so tun. Und gleichzeitig gibt es natürlich andere Motive, beispielsweise in einer Bijouterie, wo wertvolle Gegenstände vorhanden sind, dass dort aus Sicherheitsgründen dann vielleicht der Verkaufsraum überwacht wird. Das ist dann eben zulässig, weil es nicht mehr primär um Verhaltensüberwachung geht. Also leider und wie so oft in der Juristerei, man muss den Einzelfall anschauen.
Darf dann die Arbeitgeberin auch kontrollieren oder überwachen, wie viele Pausen das ich zum Beispiel mache oder wann ich jeweils die Räumlichkeiten betrifft?
An sich ja, mindestens was die Pausen angeht, weil das ist sogar gesetzlich so vorgeschrieben. Arbeitgeber sind verpflichtet, die Arbeitszeiten der Mitarbeitenden zu erfassen oder erfassen zu lassen. Und dazu gehört dann eben auch die Lage der Pausen. Also so gesehen muss man sagen, das ist eigentlich nicht nur ein Recht, sondern sogar eine Pflicht der Arbeitgeberinnen.
Heikler wird es bei den möglichen Überwachungsinstrumenten. Gemäß DSA-Mitglied und Professor Roger Rudolph muss da genau hingeschaut werden. Ich frage mich, sind sogenannte Keylogger, die alles aufzeichnen, was auf einem Geschäfts-PC geschrieben wird, erlaubt? Und wie sieht es mit GPS-Geräten aus, die im Firmenauto installiert werden?
Also auch hier kommt es natürlich immer auf die Umstände an, aber bei Keylogger-Systemen, wo es ja darum geht, jeden einzelnen Tipper aufzuzeichnen und danach auszuwerten, sonst würde man es ja nicht machen, wenn man es nicht auswerten kann, das geht schon sehr deutlich in Richtung Verhaltensüberwachung, die dann unzulässig wäre, aber keine Regel ohne Ausnahme, auch hier in einem hochregulierten Bereich, zum Beispiel im Bereich Finanztransaktionen, Börsengeschäfte, wo man aus regulatorischen Gründen erhöhte Kontrollpflichten hat, kann das dann möglicherweise eben doch zulässig sein. Und bei GPS-Systemen kommt es sehr darauf an, weshalb werden sie eingesetzt. Geht es nur um die Überwachung der Mitarbeitenden, dann für mich unzulässig. Aber wenn es zum Beispiel aus Logistikgründen notwendig ist, Disposition, vielleicht Leute, die unterwegs zu Kunden reisen, dass man die besser planen kann, dann ist das für mich im Grundsatz zulässig. Natürlich müssen beispielsweise die Leute auch informiert sein, müssen das wissen. Da gibt es gewisse Vorgaben, aber an sich sind dann solche Systeme für mich zulässig.
Und da gibt es auch Gerichtsentscheide in diesem Bereich.
Beim GPS haben wir einzelne Entscheide gesehen, die das auch teilweise sehr, sehr differenziert im Einzelfall beleuchtet haben und eben nicht einfach nur immer Ja oder Nein, sondern es geht wirklich um die konkreten Umstände.
Mhm. Nun, du hast vorher kurz die Einwilligung angesprochen. Muss mir meine Arbeitgeberin vorher mitteilen, dass sie mich überwachen wird?
Ja, das ist für mich so ein eiserner Grundsatz, um nicht zu sagen der heilige Gral des Datenschutzrechts, dass die Leute mindestens im Regelfall eben nicht heimlich überwacht werden. Also das ist schon ganz wichtig, dass man das weiß, und muss auch sagen, auch mit Information ist nicht einfach alles zulässig. Also die systematische Verhaltensüberwachung, das ist zwingendes Recht, da kann der Mitarbeiter auch nicht zustimmen. Aber nochmals, Information ist sicher ganz entscheidend.
Jetzt, wie weit darf diese Überwachung gehen aus rechtlicher Sicht?
Auch hier kommt man nicht um den Einzelfall herum. In einer, soll ich sagen, in einer Bijouterie, wo teure Gegenstände verkauft werden, wo vielleicht nur einzelne Mitarbeiter vor Ort sind, ist es etwas anderes, als wenn ich irgendwo in einer Fabrik tätig bin, wo es nicht um Wertsachen geht beispielsweise. Also die Bedürftigkeit nach Kontrolle muss einfach sachlich gerechtfertigt sein. Es darf nicht einfach nur um Überwachung gehen, beispielsweise aus Neugier.
Wichtig ist zu wissen, dass man als Arbeitnehmerin nicht machtlos ist, wenn man merkt, dass einem die Arbeitgeberin heimlich überwacht. Aber?
Ist, wie soll ich sagen, ein etwas schwieriger Punkt. Einerseits habe ich in den meisten Fällen das Recht auf meiner Seite, weil wenn ich heimlich überwacht werde, dann ist das unzulässig. Gleichzeitig ist es klar, in den vielen Fällen bin ich ja auf die Stelle angewiesen. Also ich muss mir überlegen, was riskiere ich, wenn ich mich wehre. Im schlimmsten Fall verliere ich die Stelle, und der Kündigungsschutz in der Schweiz ist eben nicht so ausgebaut, dass man da trotzdem die Stelle jahrelang auf sicher hätte. Also kurz gesagt, man muss sich nicht gefallen, man kann sich wehren, man darf das ansprechen, dass solche unzulässigen Überwachungsmethoden aufhören. Aber es kann sein, dass man letztlich dann doch Nachteile erleidet, wenn dann Sanktionen ausgesprochen würden.
Aber man kann die Arbeitgeberin vor Gericht ziehen?
Kann man machen, insbesondere wenn eine Kündigung dann ausgesprochen wird und diese Kündigung ausgesprochen wurde, weil ich mich gewehrt habe, dann ist das klar rechtsmissbräuchlich, und dann könnte ich eine Entschädigung geltend machen von maximal 6 Monatslöhnen. Aber wichtig, die Stelle ist trotzdem weg.
Die Digitalisierung am Arbeitsplatz ermöglicht aber nicht nur einfacher die Überwachung des Mitarbeiters, sondern sie ändert auch die Gewohnheiten im Arbeitsalltag. Die Trennung zwischen Arbeitsplatz und Wohnung, Arbeit und Freizeit verwischt nun immer mehr. Dank der Benutzung mobiler Geräte wie Laptop, Smartphone und Tablets sind die Beschäftigten nun jederzeit verfügbar, egal wo sie sind. Und das hat wiederum große Konsequenzen. Roger, Stichwort ständige Erreichbarkeit des Arbeitnehmers. Muss ich immer reagieren, wenn mein Vorgesetzter von mir etwas verlangt oder nicht?
Auch hier einmal mehr, es hängt davon ab, wie und ob das vertraglich geregelt ist. Also wenn es keine Regelung gibt zur ständigen Erreichbarkeit in den Verträgen, im Personalreglement, da bin ich der Auffassung, dann ist das auch nicht von den Arbeitnehmenden geschuldet. Also man kann es nicht einfach verdonnern dazu, dass sie ständig am Wochenende oder in den Ferien erreichbar sein müssen. Ich würde hier allerdings auch wieder Ausnahmen anbringen, wenn es zum Beispiel um eine hochrangige Kaderperson geht, die nun einfach, ja, ohne die möglicherweise gewisse Entscheidungen nicht getroffen werden können. Oder in einer Notsituation, irgendwie betrieblich, irgendeine Maschine läuft nicht mehr, dass man da jemanden halt kurzfristig unbedingt erreichen können muss. Das sind für mich Ausnahmekonstellationen. Aber sonst, Stand heute, ist es für mich nicht so, dass Mitarbeitende jederzeit erreichbar sein müssen.
Es stellt sich nun die Frage, ob die Arbeitgeberin eine ständige Erreichbarkeit mit dem Mitarbeiter gemeinsam vertraglich regeln kann.
Also ich würde mindestens mal so sagen, eine Arbeitgeberin ist besser aufgestellt, wenn sie es vertraglich regelt, als wenn sie es nicht vertraglich regelt, weil dann einfach immerhin ein gewisser Grundkonsens vorhanden ist. Aber auch mit einer entsprechenden Regelung ist es nicht zulässig, dass dann die Leute beispielsweise ständig am Feierabend mit E-Mails drangsaliert werden oder sogar in den Ferien. Also diese Erholungszeit in der Freizeit und in den Ferien, die muss dann trotz Vereinbarung muss die gewährleistet sein. Wiederum auch hier keine Regel ohne Ausnahme, Notfallsituationen, hochrangige Kader, das sind so die Fälle, wo ich denke, da muss man sich ein bisschen mehr gefallen lassen.
Also die ganze Thematik wird wahrscheinlich auch ziemlich verschärft, eben auch durch die Digitalisierung.
Ja, natürlich mit diesen modernen Geräten, die eben nicht nur ein einfaches Telefon mehr zulassen, sondern man kann ganze Arbeitsprodukte über diese Geräte erledigen. Das ist natürlich so. Was vielleicht auch noch ein Aspekt ist, was mir auffällt, ist häufig, also in der Praxis sind es eben nicht immer nur die Arbeitgebenden, die das verlangen, sondern es sind die Mitarbeitenden, die das selber eigentlich ungefragt ihre ständige Erreichbarkeit sicherstellen und auch antworten und reagieren. Also da ist schon auch eine gewisse Eigenverantwortung notwendig, dass die Leute auch selber halt sich gut schauen, wenn man so will, und da eine gewisse Erholungszeit einhalten.
Gemäß Professor Dr. Roger Rudolph stellen sich aus arbeitsrechtlicher Sicht primär folgende Fragen.
Muss man überhaupt ständig erreichbar sein? Für mich als Grundaussage nein, muss man nicht. Dann stellt sich die Frage, ist es Arbeitszeit? Also wenn ich da am Abend eine E-Mail beantworte beispielsweise, ist das Arbeitszeit oder nicht? Das ist für mich eigentlich klar, ja, das ist Arbeitszeit. Auch sind dann vielleicht nur 3-4 Minuten, aber es ist Arbeitszeit. Damit grundsätzlich auch zu entschädigen, weil in der Regel ist Arbeitszeit natürlich zu vergüten. Das sind für mich so die wesentlichen Fragen. Dann Problematiken wie Sonntagsarbeitsverbot, Nachtarbeitsverbot, gilt eben auch für das E-Mail, das dann noch irgendwie eintrudelt um Mitternacht. Natürlich driften hier Rechtslage und Rechtswirklichkeit ein Stück weit auseinander. Sonst ist mir auch bewusst, ich habe sicher auch schon mal in irgendeiner Tätigkeit mal am Sonntag E-Mails beantwortet, obwohl ich allenfalls nicht hätte arbeiten dürfen. Aber mindestens von der Rechtslage her sind es doch einige Fragen, die sich speziell stellen bei der ständigen Erreichbarkeit.
Und gibt es bereits Rechtsprechung zu diesem Thema?
Leider nein, also praktisch inexistent. Also wir sehen kaum Entscheidungen. Das zeigt eben auch ein bisschen, dass es das Phänomen der ständigen Erreichbarkeit, das hat sich einfach eingebürgert. Die Leute machen es, ob sie es wollen oder nicht, und sie kommen eher selten auf die Idee, dass man dafür vielleicht sich rechtlich wehren könnte. Kommt noch dazu, wenn ich mich wehre, habe ich wieder das Dilemma, dass ich zwar vielleicht im Recht bin, wenn ich der Chefin sage, ich will jetzt nicht mehr in der Freizeit ein E-Mail von dir bekommen, und gleichzeitig aber weiß ich, dass ich mir keine Freude machen werde beim Unternehmen, wenn ich mich wehre, riskiere vielleicht die Stelle. Und das ist sicher auch ein Grund, weshalb diese Fälle kaum je vor Gericht landen.
Professor und DSI-Mitglied Roger Rudolph betont aber, dass es auch eine rechtliche Grenze gibt bei der ständigen Erreichbarkeit. Oder eben auch ein Recht auf Nichterreichbarkeit.
Also für mich ist dort sicher die Schwelle überschritten, wo man sagen muss, die ständige Erreichbarkeit wird derart häufig in Anspruch genommen, dass die Leute sich gar nicht mehr richtig erholen können. Beispiel Ferien. Dass ich, wenn ich Kaderperson bin, vielleicht in 2 Wochen Ferien einmal 1 oder 2 E-Mails bekomme, wo ich kurz antworten muss, das ist für mich okay, da ist der Ferienerholungswert nicht erreicht. Aber wenn ich ständig jeden Tag damit rechnen muss, mit Büroaufgaben belästigt zu werden, dann muss ich sagen, dann ist der Erholungswert nicht mehr da, dann kann ich nicht mehr Ferien beziehen. Das Gleiche ist mit der Freizeit, also dass ich in der Nacht nicht gestört werde. Also da würde ich sagen, oder ist mir ein persönliches Anliegen, diese tiefen Erholung, die irgendwo aus Gesundheitsoptik einfach notwendig ist, das muss man ernst nehmen. Und das ist eben auch etwas, das der ständigen Erreichbarkeit Grenzen setzt.
Vielleicht eine letzte Frage zu diesem Thema. Wie regelst du das als Professor, Roger? Bist du ständig erreichbar?
Ich bin da wahrscheinlich nicht so ein gutes Vorbild. Ja, ich bin das eigentlich, muss ich sagen. Ich bin mehr oder weniger ständig erreichbar. Ich muss aber auch sagen, das ist mein freier Entscheid. Ich muss eben gleichzeitig sagen, bei allen Unkenrufen zum Trotz sozusagen, es gibt mir eben auch Freiheiten, dass ich ortsungebunden arbeiten kann, dass ich im Zug arbeiten kann. Also ich möchte diese Geräte und diese Möglichkeiten nicht missen, aber wie besprochen sehe ich natürlich auch die Probleme, die es gibt.
Die Digitalisierung hat aber auch Auswirkungen auf die verschiedenen Beschäftigungsformen. So wird immer mehr Arbeit auf sogenannten Plattformen wie zum Beispiel Uber angeboten. Auf den ersten Blick kann das verlockend wirken. Eine praktische und schnelle Lösung. Aber Achtung!
Roger, was ist aus rechtlicher Sicht auch problematisch daran?
Ja, insbesondere aus arbeitsrechtlicher Sicht ist das eine ganz fundamentale Frage, nämlich sind solche, ich sage jetzt mal Mitarbeitende, sind das wirklich Arbeitnehmer oder nicht im Sinne des Gesetzes? Und das ist eben eine ganz zentrale Schlüsselfrage, weil nur wenn ich Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin bin, genieße ich den Schutz beispielsweise vor Kündigung, beispielsweise, dass ich Lohnfortzahlung zugutehabe, wenn ich krank bin, beispielsweise, dass ich Ferien zugutehabe. Also diese, das ist wie eine Art Einfallstorfrage, Arbeitnehmer oder nicht. Und das ist die ganz zentrale, erste wichtige Weichenstellung.
Und wie ist da in der Schweiz der rechtliche Rahmen?
Ja, er ist ziemlich komplex. Also erstens muss man mal sagen, auf der gesetzlichen Ebene ist er praktisch inexistent. Also es gibt bis heute, insbesondere auch im Arbeitsrecht, keine Sondernormen für diese digital beschäftigten Personen. Was es aber gibt mittlerweile, sind mehrere Urteile, insbesondere natürlich zum Thema Uber. Das ist ja auch immer wieder in den Medien, wird das aufgegriffen. Und da kann man sagen, geht die Tendenz doch relativ deutlich dahin, dass die Uberfahrer als Arbeitnehmende angesehen werden. Aber Vorsicht! Und das macht es ein bisschen komplex. Man muss sich dann eben genau anschauen, unter welchem Blickwinkel. Weil der Arbeitnehmerbegriff zum Beispiel im Sinne des Sozialversicherungsrechts ist nicht automatisch der gleiche wie im Sinne des klassischen Arbeitsrechts. Entschieden ist vom Bundesgericht, dass die Uber-Fahrer, dass die Unselbstständigerwerbende sind, dass die also, dass hier also Uber beispielsweise AHV-Beiträge abführen müssen. Aber die andere Frage, ob sie rein privatrechtlich Arbeitnehmer sind, ob sie Ferien zuguthaben, ob sie Lohnfortzahlung zuguthaben und so weiter, die ist mindestens nach meiner Beurteilung noch nicht abschließend entschieden.
Aus Sicht der Mitarbeiter wäre es wichtig, sie als Arbeitnehmer zu bezeichnen.
Ja, das ist eindeutig so. Also sie haben durch das halt sowieso auch jetzt sozialversicherungsrechtlich nach dieser Rechtsprechung, aber auch rein unter dem Obligationenrecht haben sie halt Anspruch auf verschiedene Leistungen, die man als selbstständige Person eben nicht hätte.
Nun, Arbeitnehmende, die für Plattformen arbeiten, die leben ja oft auch mit einer gewissen Unsicherheit, oder? Also sehr oft wird eine Dienstleistung spontan abgesagt und dann verdienen sie auch keinen Rappen. Das hat mir zumindest eine Mitarbeiterin selbst erzählt. Wie beurteilst du solche Fälle aus einer arbeitsrechtlichen Sicht?
Das ist tatsächlich ein Sorgenkind, weil wenn diese Mitarbeitenden eben keine Mitarbeitenden sind im Sinne des Arbeitsrechts, dann sind sie selbstständig tätige Personen und dann ist man eigentlich seinem eigenen Schicksal ausgeliefert. Wenn halt dann kein Auftrag kommt, dann kommt kein Auftrag und ich bekomme nichts. Wenn ich hingegen Arbeitnehmer bin, habe ich in der Regel einen Anspruch auf ein gewisses Regelpensum, wobei auch dort gibt es Möglichkeiten, durch Arbeit auf Abrufverträge das ein Stück weit auszuhebeln. Also tatsächlich, das ist das, kann das Prekäre daran sein, an solchen Beschäftigungsformen, dass die Leute ständig bereit sind, aber nicht wirklich zum Einsatz kommen und dann, wenn sie eben nicht als Arbeitnehmer behandelt werden, möglicherweise einfach keinen Franken verdienen.
Ich verstehe nicht ganz, weshalb das so lange dauert. Weshalb ist das bis jetzt noch nicht geregelt worden, solch ein wichtiges Thema?
Ja, da gibt es natürlich aus meiner Sicht verschiedene Gründe. Einerseits muss man einfach wissen, die Gesetzgebung, wie soll ich sagen, das ist kein Gesetzgeber, sind keine Sprinter. Das heißt, das braucht immer seine Zeit. Das ist einfach so, da können wir hinschauen, wo wir wollen. Dann hat der Bundesrat vor einigen Jahren die Sache geprüft und ist zum Schluss gekommen, damals noch, es bestehe kein besonderer Handlungsbedarf. Also die normalen Regeln, insbesondere des Obligationenrechts und des Sozialversicherungsrechts, würden genügen. Man müsse halt den Einzelfall beurteilen und dann schauen, ob es Arbeitnehmer sind oder nicht. Dann gibt es sicher widersprechende Interessen. Es ist klar, dass zum Beispiel ein Unternehmen wie Uber, die möchten, gehe ich davon aus, natürlich möglichst frei sein, eben nicht als Arbeitgeber in der Pflicht stehen. Umgekehrt, die Mitarbeitenden oder ihre oder Gewerkschaften haben natürlich sehr ein Interesse daran, dass sich das ändert. Ja, es sind einfach verschiedene Interessenträger involviert und das ist nicht unbedingt gut für die Beschleunigung solcher Vorhaben.
Braucht es aus deiner Sicht eine gesetzliche Normierung der Plattformarbeit grundsätzlich?
Ich bin etwas hin und her gerissen. Ich bin einerseits, muss ich sagen, ein Fan, ein Anhänger, insbesondere unseres Obligationenrechts, das relativ im Arbeitsrechtsbereich relativ offen formuliert ist. Man kann mit den bestehenden Regeln an sich auch solche digitalen Arbeitnehmenden erfassen. Der Preis dafür ist, dass man eben diese OR-Regeln ein Stück weit nicht sehr griffig sind und nicht sehr konkret sind. Das heißt, man muss auslegen und dann sind letztlich die Gerichte gefordert. Das wiederum würde dafür sprechen, und weil halt diese digitalen Beschäftigungsformen zunehmen, dass man halt doch den Schritt macht und konkrete Regeln sich aufgibt. Also ich bin da hin und her gerissen, habe keine besondere Präferenz, denke, man kann mit beidem leben. Man kann vielleicht noch ergänzen, dass es in der Europäischen Union, dort ist es so, dass wir seit kurzem eine Richtlinie für die Plattformarbeit haben. Die ist natürlich für die Schweiz nicht automatisch anwendbar, weil wir nicht Mitglied sind der Europäischen Union. Aber es könnte sein, dass diese europäische Rechtsetzung auch ein gewisser Treiber in der schweizerischen Diskussion werden könnte. Also müssen wir beobachten.
Die Digitalisierung des Arbeitsplatzes aus einer rechtlichen Sicht. Ein schwieriges Thema, das noch in den Kinderschuhen steckt. Vieles ist noch unklar und nicht geregelt. Wir haben drei Themen näher beleuchtet. Die Überwachung des Arbeitsplatzes, ständige Erreichbarkeit und Plattformarbeit. Im Sinne eines Fazits, wo liegen nun in Zukunft die größten Herausforderungen aus einer rechtlichen Sicht?
Also zuerst einmal fundamental die Frage, sind das überhaupt Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer? Das ist eben nicht so ganz klar häufig. Dann Überwachungsproblematiken, also man kann heute viel mehr überwachen und da muss es Grenzen geben zum Schutz der Privatsphäre der Arbeitnehmenden. Ja, und dann das Beispiel der ständigen Erreichbarkeit, das einfach zeigt, so attraktiv solche Möglichkeiten heute sind mit diesen Geräten, dass man einfach nicht vergessen darf, es geht auch um Schutz von Mitarbeitern, um Erholung, um Gesundheitsschutz und dass das nicht einfach auf die Seite gelegt werden darf.
Genial digital? Antworten von der DSI, der Digital Society Initiative.